bist essen gegangen. Da sitzt auf einmal Albert Dommer neben dir, der gerade mit der Katharin David shakert.
Olympia ist nach wie vor magisch.
No. Haben wir die Kanten vom Slalom-Skischuh geschliffen, die Kufen von der Rodelau gewärmt, ein Quer für den Biathlon richtig justiert und ganz wichtig, sieht der Text von der Nationalhymne.
Ich erkläre Innsbruck 1976 für eröffnet.
Wenn nicht, ein bisschen Zeit ist ja noch bis Mailand, Cortina, Bormio und überhaupt 2026.
L'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville.
I declare open the games of Salt Lake City.
Olympische Winterleker von Lillehammer.
Aber damit keiner sagen kann, er war halt nicht vorbereitet, stimmen wir euch schon mal ein. Mit dem Olympischen Halbmarathon von Innsbruck 1976.
Und es war eine riesige Erlösung für mich.
Über Calgary 1988.
Wir haben eine geile Zeit gehabt. Wir haben eine tolle Zeit gehabt.
Bis sogar zum Kunstschneehangerl in Peking 2022.
Als Sportler bist du einfach immer der Depp.
Und ja, wie immer ist alles Gold, was bei Sportradio 360 glänzt.
Ja, Pele haben wir noch nicht gesehen. Wo ist Pele?
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
...1988 Calgary. Holger Gerz ist wieder in der Leitung. Guten Morgen, lieber Holger.
Guten Morgen, hallo.
Und mein verwegener Plan wäre folgender. Lass uns doch alternierend nur noch Olympische Winterspiele in Kanada und in Norwegen austragen. Wäre das nicht was, womit wir uns alle anfreunden könnten? Es muss nicht unbedingt Calgary sein wie 1988, es sollte Lillehammer sein wie 1994, wo wir später in unserer Reihe auch noch dazukommen. Aber wären nicht die beiden Länder politisch absolut genehm, unkompliziert, gastfreundlich? Also das wäre, ich finde, das wäre ein fantastischer Plan.
Ja, würde ich mich anschließen, absolut. Absolut. Ich finde auch, dass die beiden Länder sehr geeignet sind. Ich habe Calgary nicht mitgemacht persönlich, aber dann Vancouver 2010, eines der schönsten Ereignisse der olympischen, meiner persönlichen olympischen Bewegung sozusagen. Und ich bin auch der Meinung, das sind die Wintersportnationen, da gehört das hin. Finde ich total, den Gedanken finde ich total erwärmend, ja.
Welches Bild hast du zu Olympia 1988? Ich habe ein ganz bestimmtes und bei mir ist es ein extrem unspektakuläres. Aber du bitte zuerst, Holger.
Ja, mein Bild 88 ist natürlich, wie glaube ich bei vielen anderen auch, Katharina Witt. Carmen, tatsächlich der Beginn dieser Kür. Kamera geht total drauf aufs Gesicht und die ist ja diese tief umrandeten schwarzen Augen, das werde ich nie vergessen. Der Blick in die Kamera, da hat man gemerkt, das wird hier ganz, ganz großes Kino. Ihre große Konkurrentin Debbie Thomas ist ja auch zu Carmen gelaufen, deswegen hieß das damals ja Battle of the Carmens. Und auch faszinierend, dass du im Prinzip zweimal die gleiche Musik hast. Und das war beeindruckend. Ich glaube, Katharina Witt war auf der Höhe ihres Schaffens. Sie hatte noch mehr Charisma im Vergleich zu 4 Jahre vorher. Und daran erinnere ich mich noch wirklich sehr gut. Das ist mein Bild, Katharina Witt. Auch da wieder die Verbindung aus Sport und natürlich Kultur. Ne? Das ist ja das Tolle beim Eiskunstlauf, dass du nicht nur irgendwie schwitzende Menschen vor dir siehst, sondern Leute, die etwas zelebrieren. Und da war die Katharina Witt natürlich überragend.
Was ist es mit Katharina Witt, dass ich habe sie einmal persönlich getroffen. Bei Christoph Gottschalk, als ich da gearbeitet habe und es war, glaube ich, in der zweiten Woche meines Schaffens dort und ich war sofort von ihr gefangen, von ihrem Charme. Es gibt sicherlich viele Leute, die auch kritische Anmerkungen haben, aber warum, worauf gründet sich diese Faszination der Deutschen, Ost wie West mit Katharina Witt, denkst du?
Also ich habe sie auch mal getroffen, als sie Bewerbungschefin war von München, von der Münchner Wintersportbewerbung. Da bin ich mit ihr, ja, das war eigentlich eine ganz schöne Geschichte, nämlich, weil wir keinen Termin fanden, haben wir unser Interview gemacht in einem ICE. Wir sind gefahren, ich glaube von Düsseldorf nach Berlin oder so, und ich durfte mit Katharina Witt diese 2-3 Stunden im Speisewagen zubringen. Und die Leute haben uns alle angeguckt, die haben sich gefragt, mit wem, was ist denn das für ein Typ mit der Witt da? Das ist ja unglaublich, was ist das denn für einer? Ja. Und es war faszinierend zu sehen, wie natürlich jeder sofort irgendwas von ihr will, welche unfassbare Popularität die hat. Jeder, der vorbeigekommen ist in diesem Speisewagen, hat geguckt oder hat sie auch angesprochen. Und sie hat ja so diese, ich finde, sie hat so beides. Sie hat so diesen Star-Appeal, Charisma. Und auf der anderen Seite aber was wahnsinnig Geerdetes. Die ist so, die hat auch was Lustiges. Die kann ja auch toll erzählen. Ja, das ist ja so ein bisschen so, die hat echt enormen Humor. Und ich fand immer bei der weil beides zusammenkommt. Ein Superstar und trotzdem scheinbar, das ist natürlich immer alles scheinbar ein Mensch zum Anfassen. Und das hat sie kultiviert. Das merkt man jetzt auch, wenn man so die Dokumentationen sieht, dann kommt immer mal wieder ein lustiger Spruch von der und also wirklich auch lustig, nicht ausgedacht, sondern die hat so was Ursprüngliches. Und das gefiel mir wirklich auch ganz gut. Also das war ein schönes Gespräch. Sie war auch offen oder den Eindruck hatte ich, dass sie offen sei und hat mir gut gefallen. Ich glaube, das ist die Kombination aus beidem. Einmal natürlich jemand, der auch seine Sportart natürlich dominiert, wie kaum jemand anderes. Ja. Und zum anderen aber doch greifbar zu sein scheint.
Hast du noch eine Erinnerung an das Gespräch, ob die Sprache auch auf ihre Trainerin kam, die ihr den Eindruck machte, als ob sie genau klischeehaft jene russische oder ostdeutsche Trainerin war, wie man sich halt vorstellt, komplett humorlos, streng, fast ein bisschen böse?
Ja, das war mein Eindruck auch, ja, das stimmt schon. Ja, wir haben, glaube ich, damals nicht drüber gesprochen, aber hat ja gemerkt, dass sie von dieser Frau wahnsinnig profitiert hat, dass sie wertgeschätzt hat, dass sie natürlich aber immer auch versucht hat, sozusagen ihre Freiheiten da zu erkämpfen. Und das war ja auch das Schöne, wenn man am Fernsehen zugeschaut hat. Du hast halt diese Trainerin gesehen, dieses Maschinelle, dieses Strenge und dann natürlich diese Athletin, die ausbricht. Das ist, glaube ich, etwas, was uns alle auch fasziniert hat. Und ja, und die natürlich auch jetzt, wenn man mal das deutsch-deutsche Thema in den Vordergrund rückt, natürlich auch, dass die DDR einen solchen Showstar hervorbringen kann. Mhm. Das war für uns alle ja auch im Westen. Wir sagen ja, es ist unser, wir sind die Showleute, wir können das. Und kommt die daher und dann bringt die natürlich, ist die imstande, eine solche Show zu inszenieren. Sie durfte ja 1988 auch, nachdem sie das so toll geschafft hat in Calgary, durfte sie auch zu Holiday on Ice. Mhm. Und da haben die auch gesagt, die Manager von Holiday on Ice, das ist diese Frau, die gibt's einmal in einer Million. Das ist einfach Charisma, du kannst es nicht erklären. Das ist auch egal, wo die herkommt, ob die jetzt aus Chemnitz oder aus Düsseldorf oder aus München oder aus Leipzig käme. Die hat das etwas, das ganz Besondere. Darüber haben wir ja gesprochen. Das ist, glaube ich, von Charisma her, wenn wir deutsche Sportler ansehen, ist natürlich, finde ich, Franz Beckenbauer überragend über allem. Ja. Auch in seiner späteren Lebensleistung und von der dann immer lustiger wurde im Erzählen. Aber die Katharina Witt steht ihm nicht sehr viel nach, auch vom Unterhaltungswert her. Das ist schon beeindruckend.
Wenn du sagst Showstar aus der DDR, jetzt versuche ich mich mal, ich als Ausländer, der das nicht so beobachtet hat wie du, aber mir fällt jetzt eigentlich nur noch Jürgen Sparwasser ein, aus anderen Gründen. Aber gab es denn in der DDR charismatische Sportlerinnen? War es Jens Weißflog zum Beispiel, der Skispringer, Henry Glass erinnere ich mich, auch ein Skispringer, aber da habe ich kein Charisma entdeckt. Also war der Arbeiter- und Bauernstaat einer, der das zu unterdrücken wusste? Oder gab es vielleicht doch ein, zwei Typen, an die sich der Holger Gerz vielleicht erinnert?
Also jetzt ist da bin ich muss ja sehr spontan. Also ich fand Jens Weißflog auch auf seine Weise, ne? Aber das ist natürlich dann so ein Original, sagen wir mal so, der in einem bestimmten Bereich aufwächst, der natürlich einen ganz eigenen Dialekt hat, wo man merkt, das ist jemand, der kommt dort her. Katharina Witt ist ja tatsächlich ein Weltstar. Man weiß, die kommt aus der DDR, aber sie ist natürlich für die ganz große Bühne geschaffen. Es gibt sicherlich auch bei Sportlern aus der DDR immer wieder Charismatiker, wenn mir jetzt auch gar nicht 20, 30, 40 einfallen. Weißburg fand ich immer auch toll. Aber eben Katharina Witt wirklich, die war geschaffen für das, was sie gemacht hat, ein Mensch zu werden, der die Geschichte kennt ja jeder, den Playboy ausverkauft hat zum zweiten Mal nach Marilyn Monroe. Der Playboy ist zweimal ausverkauft worden, einmal als Marilyn Monroe Titelmädchen war und einmal als Katharina Witt auf dem Titel war. Unglaublich.
Ich bekenne mich schuldig, ich habe ihn auch gekauft, aber natürlich nur für einen Freund.
Ich habe ihn nicht gekriegt. Ich habe ihn damals nicht mehr gekriegt. Ich war zu spät.
Ich glaube, ich habe ihn in den USA gekauft, aber das nur nebenbei. Jetzt, wie kommen wir jetzt zu meinem Bild, das komplett konträr ist? Aber ich habe das wirklich absolut vor mir. Und dieses Bild ist von einem Mann, von dem wir später hören werden, nämlich von Klaus Sulzenbacher, von dem wir 1984 schon gehört haben. Aber Klaus Sulzenbacher ist damals diese olympischen nordischen Kombinierer, die haben in Canmore ihre Wettkämpfe ausgetragen. Und da ist Klaus Sulzenbacher komplett einsam über diese Loipen gerannt. Und es war viel Schnee, es war Sonne und das hat ein bisschen sulzig ausgeschaut schon. Aber ich fand das halt ganz, ganz faszinierend, wenn wir jetzt sehen, wie sich vielleicht auch mit Recht, wir haben ja gesagt, okay, 1980, wo ist Bele? Ja, dass das nicht mehr passiert heutzutage, dass mir irgendein Sportler verliert. Aber damals dachte ich, das hatte fast etwas von Einheit zwischen Natur und zwischen Sportler und so, wie es sein soll, Kanada, viel Schnee, Sonne. Und das ist irgendwie so mein Bild, dass der Klaus Sulzenbacher, der dann nicht die Goldmedaille gewonnen hat, wie uns auch erzählen wird, aber dass der über die, ja, über diese Weite in Canmore gelaufen ist. Jetzt sind die Loipen natürlich viel kürzer, beim Biathlon sowieso, wo man quasi jeden Meter einsehen könnte, wenn man einen Hochsitz hätte. Aber damals, das fand ich, und das war für mich total kanadisch. Und ich bin, es gibt manche Länder, Holger, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da gehe ich nicht vorurteilsfrei, sondern positiv gestimmt. Ich war in diesem Sommer das erste Mal in Kanada, in Toronto, was eine sehr amerikanische Stadt ist, wie ich finde. Also ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel Unterschied zu New York entdeckt, nur dass es halt kleiner ist. Aber Kanada begegne ich grundsätzlich positiv und bin bis jetzt noch nicht enttäuscht worden. Und deshalb schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis, dass wir sagen, bitte mehr Kanada bei den Olympischen Spielen.
Ich habe das, ich habe diesen Impuls auch gehabt, 2010, gleich kleiner Vorgriff, Vancouver. Das waren zweieinhalb, das war sogar länger. Ich durfte etwas eher dorthin fahren und ich war, glaube ich, über dreieinhalb Wochen insgesamt da. Das war fantastisch. Das war wirklich großartig. Die Stimmung in der Stadt, dann natürlich Eishockey als Herzstück dieser Veranstaltung. Kanadier natürlich auch sehr erfolgreich gewesen. Aber wenn du da mit der U-Bahn hingefahren bist, die Stimmung, das war also natürlich begeistert und aber auch total friedlich. Die Leute aufmerksam, die Leute auch neugierig auf die Leute, die da hinkommen. Klar, Vancouver natürlich auch eine fantastische Stadt. Thomas Müller hat sich das genau richtig, auch das genau richtig ausgesucht. Das war unvergleichlich. Es gibt so zwei, drei Erinnerungen an tolle Olympische Spiele. Sydney natürlich, das waren auch die ersten bei mir, aber Vancouver ist bleibend. Und da habe ich auch gedacht, das sollte eigentlich immer hier in Kanada stattfinden.
1988, was ist in diesem Jahr passiert? Der Anchorman bringt uns kurz auf Stand. Sarajevo!
Ach, 1988. Warst du nicht das Jahr, in dem Stefanie Graf den Golden Slam gewonnen hat? In dem man begonnen hat, einen Tunnel zwischen Frankreich und England zu buddeln? In dem Mike Tyson Robin Givens geheiratet und sich immerhin erst ein Jahr später wieder scheiden lassen hat? Dass sich da auch noch die 15. Olympischen Winterspiele in Calgary vom 13. bis zum 28. Februar ausgegangen sind? Crazy. 57 Nationen haben sich die Ehre gegeben. Die Frauen haben etwa ein Viertel der Olympioniken ausgemacht. Für die größte Filmvorlage haben die jamaikanischen Bobfahrer gesorgt. Wobei Hollywood auch an Eddie the Eagle nur schwer vorbeigekommen ist. Eigentlich gar nicht. Kathi Witt hat als Carmen wieder Gold geholt, was der DDR immerhin den zweiten Platz im Medaillenspiegel hinter der Sowjetunion beschert hat. Bei den Alpinen ist erstmals der Super-G ausgetragen worden. Da haben sich die Sigrid Wolf und der Franck Picard nicht lange bitten lassen und einfach Gold geschnappt. Martin Nykänen hat diesmal einfach alleine alles gewonnen, als letzter Skispringer in der Paralleltechnik. Neu dabei als Disziplinen Short-Track und Freestyle-Skiing. Als Maskottchen mussten zwei Eisbären herhalten, die man immerhin formlos Hidi und Howdy rufen konnte. Die beiden Kinohits des Jahres hätten verschiedener nicht sein können, nämlich Eine verhängnisvolle Affäre und Ödipussy vom großen Loriot. dem nichts fremder war als Leistungssport. Und wer während der Spiele in Calgary das Radio angeworfen hat, der dürfte ziemlich oft die Pet Shop Boys gehört haben, mit einem Revival eines Songs von Elvis Presley.
So, jetzt werden wir gleich von einem Sportler hören. Wir werden nicht nur von einem hören, Holger, aber von einem, der ja für die deutsche olympische Geschichte der Winterspiele schon bedeutend war, wie ich finde, der uns Österreicher natürlich auch immer ein bisschen ein Dorn in der Seite war, wiewohl wir sein Wesen geschätzt haben. Und das ist der Georg Hackl, der sich in einer Art und Weise schon früh zum Hackl-Schorsch entwickelt hat und irgendwie auch jeder von dem so ein Stück haben wollte. Irgendwie hatte man doch den Eindruck, der Hackl-Schorsch, das ist einer von uns. Das ist quasi, und wenn man jetzt einen ganz, ganz wilden Bogen schlagen würde, vielleicht kein weltweiter Superstar, aber diese Nahbarkeit, die du Katharina Witt zugeschrieben hast, die würde ich dem Hackl-Schorsch schon auch zugestehen. Warum ist es sein Wesen gewesen, denkst du? Und der ist ja immer noch so, jetzt ist er Rodeltrainer in Österreich. Aber warum ist dieser Hackl-Schorsch so gut, abgesehen von seinen sportlichen Erfolgen, bei den Leuten angekommen?
Ja, ist er bei den Leuten gut angekommen? Also das ist die Frage. Ich glaube, wenn man jetzt sich in den Süden bewegt, ist es wahrscheinlich so. Ich kann mich daran erinnern, ich komme ja aus dem Norden, aus Oldenburg und Bremen. Da ist er nicht so wahnsinnig gut angekommen. Da fanden die Leute ihn eher kurios, so ein bayerisches Urviech. Ja, da sind solche Leute wie Markus Wasmeier besser angekommen, weil die irgendwie vermittelbarer waren. Aber der Hackl ist natürlich sehr, sehr bayerisch. Und die fanden den schon irgendwie schräg. Man findet ja den Sportart sowieso kurios, diese Wurstpellen-Menschen, die da runter sausen, ja. Und der Hackl hat's dann eigentlich doch ein bisschen getoppt durch seine Eigenartigkeit. So war es im Norden. Ich habe ihn dann auch später mal kennengelernt und ich fand ihn auch, ich glaube, man muss schon die Fähigkeit haben oder die Möglichkeit haben, etwas näher an den Menschen ranzukommen. Und dann fand ich, dass dieser Versuch, besser zu werden und noch mehr rauszuholen und da noch ein Hundertstel und da noch was mit der Kufe zu schleifen, bei dem dieses intensiv im Material auch drin sein, das fand ich total faszinierend. Wie jemand seine Sportart zu seiner eigenen Domäne auch macht und auch über alles dann natürlich erzählen. Der kann ja diesen Schlitten auch komplett ausrechnen. Und das fand ich dann interessant, weil du hast eben nicht diesen Bayern, wo man dann aus norddeutscher Sicht manchmal etwas herablassend draufschaut, dieses Urviech, sondern du merkst auch, dass in diesem Urviech, der ja irgendwie auch ist, aber auch ein totaler Tüftler drin steckt. Und da kommt wieder beides zusammen. Das Ursprüngliche und aber auch das Besondere, wo du echt merkst, ey, das kommt nicht irgendwo her, dieser Erfolg, sondern der ist wirklich imstande, seine Sportart zu lesen und der weiß auch, glaube ich, am allermeisten über das. Und das fand ich auch, diese Kombination aus beidem fand ich spannend. Aber hat sich mir auch tatsächlich erst erschlossen, als ich mich dem Hackl so ein bisschen genähert hat und irgendwann dann habe ich mit ihm halt auch sprechen dürfen. Das war interessant.
Ich durfte auch und Schorsch Hackl eröffnet den Reigen der Sportler, die 1988 in Calgary dabei waren und möglicherweise was gewonnen haben. Sarajevo!
Sarajevo! Psst, Das wandelnde Glossar hier. Georg Hackl, geboren am 9. September 1966 in Berchtesgaden. Fucking Rodel-Legende. 5 Medaillen bei Olympia. 22 bei Weltmeisterschaften und natürlich auch als Trainer erfolgreich, neuerdings in Österreich.
Herrschaften, es ist mir eine ganz große Freude, eine olympische Legende jetzt begrüßen zu dürfen. Und das ist natürlich niemand anderer als Georg Hackl, 5-maliger Olympiateilnehmer, 5-maliger Olympiamedaillengewinner, immer wenn er dabei war. Schönen Nachmittag, Herr Hackl.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein kann.
Wir freuen uns sehr. Darf ich so anfangen? Was ist Olympia für Sie als junger Mann gewesen, wo das Ganze vielleicht nur eine Idee war, ein großes Ziel war? Und was ist Olympia jetzt, wo man dabei war und wo man so erfolgreich war?
Ja, mein Gott, wie soll ich anfangen? Was war für mich früher als Kind Olympia?
Das größte Ziel, wo Sie schon als Kind gesagt haben, ich will zu Olympia, da wollten Sie Gesamtweltcupsieger werden?
Natürlich. Wenn man früher als Kind am Fernsehen die Rosi Mittermeier oder Franz Klammer oder welche verfolgt hat, dann war das natürlich das allergrößte Sportevent, das wir uns damals in unserer Jugend vorstellen konnten. Und ich habe aber jetzt dieses Rodeln nicht angefangen, weil ich bei Olympia dabei sein wollte, sondern einfach, weil ich Spaß an dem Sport gehabt habe und am Anfang nie die Idee hatte, damals hinzukommen, so weit zu kommen. Aber natürlich wächst dann mit dem Fortschreiten der Erfolge als kleiner, als junger Sportler, wachsen natürlich die Ambitionen und irgendwann denkt man vielleicht, man könnte das tatsächlich einmal schaffen und einmal dabei zu sein. Nur dabei zu sein, schon gar nicht an erfolgreich zu sein gedacht, aber nur mal dabei zu sein, sich zu qualifizieren für Olympia, das war damals das größte Ziel, was man sich vorstellen konnte.
Ab wann haben Sie gedacht, okay, jetzt habe ich eine Chance? Hat es da irgendeinen Wettkampf gegeben, den Sie gewonnen haben? Kann man sich noch erinnern, ab wann Sie wirklich gedacht haben, okay, Olympia, Calgary war es, glaube ich, das erste Mal, wo Sie dabei waren, das passt. Mhm.
Ja, das ist dann irgendwie sehr, sehr schnell gegangen. Ich war qualifiziert für Calgary und dann habe ich gemerkt, es läuft gut in dem Winter und jetzt muss ich direkt einmal überlegen. Ja gut, ich war damals im Jahr zuvor, 1987 war eine Weltmeisterschaft in Innsbruck Eagles und da war ich als Doppelsitzerfahrer erfolgreich mit meinem Partner, da waren wir Vize-Weltmeister, das war schon mal was, das war schon gewaltig. Und ja, im Einsitzer, das ist eigentlich kurzfristig vor Calgary eigentlich dann im Zusammenhang damit, dass ich mir einen neuen Schlitten gebaut habe, das erste Mal selber einen Schlitten gemacht und der ist dann auch gleich super gelaufen und dann hat es in dem Jahr seinen Lauf genommen und dann war ich qualifiziert im Einsitzer wie im Doppelsitzer und habe dann auch in der Saison schon gemerkt und dann vor Ort in Calgary gemerkt, hey, das geht gut.
Jetzt gibt's ja Leute, die mit der Aufgabe wachsen und es gibt Leute, die an der Aufgabe zerbrechen dann ganz einfach. Und ich habe mit Britta Stefan mal gesprochen, er fragt, wie ist das, wenn eine Schwimmerin nervös wird. Und sie sagt, naja, dann wird man halt ein bisschen steif und dann geht's immer so. Bei Ihnen hatte ich den Eindruck, je größer die Aufgabe, umso besser waren Sie drauf. Kann man das lernen? Ist dieser Eindruck richtig?
Ja, das ist im Nachhinein gesehen sehr richtig und vielleicht, und das kann man irgendwie schwer lernen. Das kann man sehr schwer lernen. Ich glaube, ich habe da intuitiv mir die richtige mentale Haltung zu der Sache zugelegt. Also das, glaube ich, ist einfach das Wichtigste, dass man in der Lage ist, mit seinen eigenen Erwartungen richtig umzugehen, nicht überreagiert, sondern einfach ganz klar, glasklar fokussiert bleibt und immer an der Erreichung des Ziels im technischen Sinne festhält und sich nicht von der Erwartungshaltung, von der eigenen inneren Erwartungshaltung, sowohl von der äußeren, die kommt ja dann dazu, das hat man ja vorher gar nicht am Schirm, als junger Sportler, dass da plötzlich von außen erstens einmal von der Trainerseite, dann von den Verwandten, von der Familie und dann von den Fans und alles, riesengroße Erwartungen entstehen plötzlich. Und da muss man irgendwie, das muss man zur Kenntnis nehmen, aber man darf sich nicht beeindrucken lassen davon, sondern man muss ganz eisern an der technischen Umsetzung seiner Sache festhalten. So darf ich das einmal formulieren.
Ja, nein, es ist komplett klar. Jetzt in diesem Zusammenhang hat der Linus Strasser zum Beispiel, der jetzt für Deutschland, ich glaube die Bronzemedaille war es in Saalbach, gewonnen hat und dann hat es geheißen, ja Linus toll für Deutschland gewonnen, hat dann sinngemäß gesagt heuer im Frühjahr, einen Moment, die habe ich für mich gewonnen. Ja, also nicht für den Deutschen Skiverband, sondern für mich. Für wen? Wie haben Sie das empfunden? Haben Sie, weil Sie sagen Erwartungshaltung, natürlich der Medaillenspiegel in Deutschland ganz hoch gehängt, haben Sie es für sich gewonnen? Haben Sie es für die Verwandten gewonnen, für die Trainer, für die deutschen Fans?
Natürlich macht man das in erster Linie für sich und hinterher reflektiert man dann einmal, denkt darüber nach, was das alles für weitreichende Bedeutung hat. In erster Linie auch die Trainer, die einen dahin gebracht haben, die einen auf dem Weg zu diesem Ziel begleitet haben, die sind natürlich auch riesenstolz wie die Schnitzel und die Teamkollegen, die einem das gerne gegönnt haben auch und auch die eigene Familie, die einen immer unterstützt hat. Und das kommt erst im Nachhinein und so. Und da reflektiert man dann. Und da hat man ja hinterher dann genügend Zeit oft zur Aufarbeitung.
Was ist für euch Rodler bei Olympia anders gewesen, als es beim normalen Weltcup, sagen wir in Innsbruck Eagles gewesen ist? Hat es da irgendwelche Beschränkungen gegeben an Personen, die ihr mitnehmen durftet? Oder Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben die Rodler selber gebaut. Haben Sie gar niemand gebraucht, noch zusätzlich, der dann bei Olympia vielleicht gar nicht dabei sein hat dürfen?
Naja, gut, die maßgeblich an der Erreichung des sportlichen Ziels beteiligt waren, die Trainer, ob das jetzt der Techniktrainer oder der damals der Sepp Lenz, mein Mentor, der mich auch an die Arbeit, an das Basteln am Schlitten herangeführt hat, oder der Konditionstrainer, alle, die da dazugehören, die waren natürlich dabei bei Olympia und insofern hatte man sein gewohntes Umfeld und damals Calgary, mein Gott, da war das utopisch, dass Verwandte da mitreisen. Das wäre ja undenkbar gewesen in der damaligen wirtschaftlichen Situation. Das ist ja nicht mehr so wie heute, dass sich das jeder plötzlich leisten kann, in den Flieger einsteigt und da hinfliegt. Ja, meine Eltern, die haben in mir ein ganzes Leben, glaube ich, zweimal Urlaub gemacht und das war jeweils ein Wochenende nach Südtirol gefahren mit dem Auto. Mhm. Und sonst nichts. Die sind, glaube ich, überhaupt nie in ihrem Leben in einen Flieger gesitzt. Mhm. Nie. Das war eine andere Zeit damals.
Psst, das wandelnde Glossar hier. Michael Hatschiew, geboren am 5. Oktober 1963 in Innsbruck, zweimaliger Disziplinen-Weltcup-Sieger über die 1500 Meter im Eisschnelllauf, zweimaliger Medaillengewinner auch in Calgary, nach der aktiven Karriere in die freie Wirtschaft geglitten, wie früher auf den Kufen durch die engen Kurven.
So, also Sarajevo waren deine ersten Olympischen Spiele, du hast dort einen fünften Platz erreicht, Aufmerksamkeit, weil die Skifahrer nichts gerissen haben. 1988 haben die Skifahrer dann ein bisschen was gewonnen. Komischerweise erinnere ich mich dann nur an Sigrid Wolf, warum auch immer, der den Super-G gewonnen hat. Aber ich glaube, der Strolz-Hubert hat die Kombination gewonnen, irgendwie sowas. Ja. Ich stelle mir Sarajevo nicht als Winter-Olympiastadt vor, aber wenn ich mir überlege, irgendwie Calgary, stelle ich mir winterlich, verträumt, verschneit vor, genauso wie ich mir Olympische Spiele wünschen würde. Wie dann vielleicht auch Lillehammer. Wie war es in Calgary für dich?
Ja, natürlich Calgary war ganz was Besonderes, nicht nur durch meine Erfolge, aber die Stadt hatte, ich meine, das war damals eine prosperierende, aufstrebende Stadt. In der Zwischenzeit ist sie, glaube ich, riesengroß. Die Erdölmetropole dort in Kanada. Und also unser Vorteil war, wir waren, also das Olympische Dorf war auf dem Campus der Universität und die Eisdachbahn, also ich bin von unserer Unterkunft mit den Schlapfen ins Eisdachstadion gegangen und wieder Tour, also alles Indoor. Und auch das hat das ausgemacht. Und du hast halt den ganzen Tag hast halt alle möglichen Athleten gesehen. Und das war schon sehr reizvoll, nicht? Weil damals war es da, du bist essen gegangen, dann sitzt auf einmal Alberto Tomba neben dir, der gerade mit der Katharina Witt shakert. Und dann kommen dann schweben so Eiskunstlaufpaare rein. Du hast also gesehen, die anderen gehen. Und die Eiskunstläufer, also mit einer Grazie, mit einer Überzeugung, dass sie sind, setzen sich aber auch ganz normal, du zigfache Welt-Europameister, setzen sich neben dich und essen dort, weil wir sind ja alle olympische Familie. Und das ist schon, also du verlierst ja die Scheu, oder? Weil, wie gesagt, auch ein Alberto Tomba damals, nicht? Ist halt, hat neben dich hingesetzt, nicht? Und hast halt gesagt, was du tust. Und dass du eine Medaille gemacht hast und ja, hat er gesagt, gratuliert und danke. Also was macht es natürlich schon aus bei Olympischen Spielen?
Also keine Überraschung, dass Alberto Tomba mit attraktiven Frauen shakert. Das haut mich jetzt nicht aus dem Sessel. Also das habe ich eigentlich vorausgesetzt. So, und du warst in Calgary, du hast nicht nur Medaille gewonnen, sondern du hast ja, glaube ich, auch für ein paar Minuten, warst du sogar Weltrekordler über 10.000 Meter, ist das korrekt?
Ja, na, ist gewesen, bis dann der Schwede gekommen ist. Aber im Endeffekt, offiziell zählt ein Weltmeistertitel oder ein Weltrekord und sowas am Ende des Wettkampfs. Mhm. Und das war so interimistisch, nicht nur diese gute Story natürlich, dass ich zu dem Zeitpunkt noch war auch kurzzeitig einmal gesamt, wir haben immer so einen über alle Distanzen, so die Bestzeiten, wenn man die zusammengezählt hat, ich gab so eine Weltrangliste. War ich eben auch kurzzeitig einmal Weltranglisten-Erster mit meinen Bestzeiten, aber wurde dann natürlich auch in den unterschiedlichen Wettkämpfen dann wieder verdrängt. Aber das war also schon ganz speziell und auch die ganze Umgebung von Calgary, also du bist natürlich mit der Stadt groß geworden. Ich war dann noch oft als Trainingslager dort. Also es war schon was ganz Spezielles, was dort abgegangen ist.
Psst, das wandelnde Glossar hier. Klaus Sulzenbacher, geboren am 3. Februar 1965 in Kitzbühel und dennoch nordischer Kombinierer, dabei zweimaliger Sieger im Gesamtweltcup. Dazu einmal Weltmeister mit dem Team und insgesamt 4 olympische Medaillen. Heute als Physiotherapeut mit eigener Praxis am Start.
Gehen wir fast forward, 4 Jahre später. Du bist im Weltcup etabliert. Ich meine, hast du davor schon den Gesamtweltcup gewonnen gehabt, bevor ihr nach Calgary gefahren seid?
Nein, das war mein Start. Das war mein großes Jahr. Das war einfach da, wo ich den absoluten Durchbruch geschafft habe. Das war noch die Saison 87. Da bin ich bei der WM in Oberstdorf eigentlich knapp an der Medaille gewesen. Da bin ich, glaube ich, Fünfter geworden im Einzel. Da war ich noch nur mehr, glaube ich, wenige Sekunden, also ich glaube 15 oder 20 Sekunden hinter der Bronzemedaille. Das war schon sehr knapp. Da habe ich auch damals noch die Weltcup-Saison als Gesamt, glaube ich, an 7. Stelle abgeschlossen. Habe noch einige Top-3-Ergebnisse gehabt und fast immer unter den besten 10. Und dann mein großer Start, meine große Saison, es hat dann wirklich begonnen, die Olympiasaison Calgary, da wo ich gleich beim ersten Weltcup, damals in Burgäusern, meinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert habe. Das war noch im Dezember. Da habe ich meinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert und da war ich relativ, mit relativ viel Vorsprung und auf einmal haben sie gesehen, ui, der ist aber auch ja stark. Gell? Und dann war ich den nächsten Weltcup, da war es ein bisschen mit Schneemangel und dann glaube ich bin in St. Moritz nochmal Zweiter geworden und dann der Verschonach ist eigentlich auf Seefeld verschoben worden. Das habe ich wieder gewonnen, eigentlich überlegen gewonnen. Und dann bin ich nämlich mit gelbem Trikot als Weltcup-Führende zu den Olympischen Spielen nach Calgary gefahren. Und da hat man schon gesehen, okay, das könnte schon was werden mit einer Medaille in dem Jahr 1988.
Ja, Moment. Das heißt, hast du dir selbst auch gedacht, das könnte was werden? Oder hast du dir aufgrund dieser Vorergebnisse selber vielleicht auch den Druck gemacht, es muss eine Medaille werden im Einzel?
Klar, mit denen rechnen wir. Mit denen ist es einfach so. Es war die Zeit war reif. Die Zeit war reif. Ich bin schon 2 Weltmeisterschaften gestartet, 85 in Seefeld, Damals hat man schon gemeint, okay, der macht vielleicht eine Medaille. Da ist ein bisschen, haben wir es ein bisschen verschlafen mit Skating-Umstellung. Da sind wir noch klassisch gelaufen, beziehungsweise dann Skating. Dann habe ich doch wieder ein bisschen Zeit gebraucht von 85, 86, 87, dass ich die Technik und die Kraft und das alles fürs Skating mir. Wir, damals haben wir ja nur Learning by Doing gemacht. Da haben wir ja nicht wirklich wissenschaftliche, da waren halt einfach die Norweger oder die Ostdeutschen oder Dings, die waren ja viel weiter. Die haben da viel mehr Leute hinter sich gehabt, die da das einfach ein bisschen wissenschaftlich erarbeitet haben mit der Technik. Wir haben da einfach mehr oder weniger probiert und uns vor die anderen halt ein bisschen was abgeschaut, mehr oder weniger. Und das war einfach dann, ja, das war, ja, also für mich war es schon klar, dass ich Medaille mache. Natürlich, man sagt, ja, es könnte sich sogar die Goldmedaille ausgeben, wo habe jedes Training dominiert, habe mehr oder weniger den Teambewerb, der vor dem Einzel war. Wenn man da ein bisschen das ausgerechnet hätte, haben sie ja natürlich dann, ja, da ist fix die Goldmedaille zu machen. Ja, so.
Und damals, das ist nur für die Leute, die jetzt nordische Kombination anschauen, die Staffel waren damals nur drei Leute. Gell? Das war der Günther Czar und der Hans-Jörg Aschenwald, glaube ich.
Genau, da waren wir die Staffel und die war eigentlich auch ganz witzig. Man, die hat sie, da haben wir auch die drei Sprünge gemacht. Damals war ja, das hatte die Skispringen ewig gedauert, nur drei Sprünge. Der schlechteste Sprung ist ausgewertet worden. Und da hat es ein ganz komisches Berechnung gegeben. Das ist immer mit den, das ist immer nach jedem Durchgang, der weiteste Sprung hat dann 60 Punkte gehabt. Und von diesem weitesten Sprung ist dann die Punktezahl zurückgerechnet worden, wer die Meter hinter sich hat. Und das kann man natürlich, das kann ich dann nachher noch erzählen, wie das war mit Einzel, warum ich dann eigentlich um die paar Sekunden nicht so weit vorne war, als wie beim Teambewerb.
Und bitte, also ja.
Okay, dann haben wir die 10 Kilometer, wir sind nachher die 10 Kilometer gelaufen. Und das war dann auch, da war es ziemlich knapp hin und her. Also eigentlich, da waren die Österreicher, die Deutschen und die Schweizer. Wir drei Mannschaften. Und die Norweger sind uns hinten auf die Bälle gerückt. Und dann sind wir so ein bisschen Abwechslung gewesen, hin und her. Und bis ich Schlussläufer war, bis auf die letzten 5 Kilometer waren die Deutschen, die Schweizer und mir und ich, wir waren zu dritt. Und ein paar Sekunden da hinten die Norweger. Ja, und dann habe ich, jüngsten habe ich leider Gottes, habe ich schon, das war natürlich von Deutsch, der Müller und der Feli Tanzmann, die waren auf dem Papier, haben ein bisschen die stärkeren Läufer wie ich. Ich habe versucht, immer dran zu bleiben und dran zu bleiben und dran zu bleiben und habe dadurch dann die Bronzemedaille gegenüber den Norwegern mehr oder weniger gerettet. Und das war natürlich für den Czar-Günther und für den Aschenwald war das natürlich ein super Ding, weil die hätten sonst im Einzeljahr überhaupt keine Chance gehabt, in der Nähe von der Medaille zu kommen. Das war eigentlich dann unser ja, war schon ein sehr guter Erfolg und durch das war ich locker, klar.
Und wir sehen, es hat sich jetzt, was die Nationen angeht, nicht so viel verändert. Die Schweizer sind schwächer geworden. Anstelle von den Schweizern sind jetzt vielleicht die Japaner da, aber es ist immer noch Österreich, Deutschland und Norwegen. Also Norwegen vor allen Dingen
mit der über die letzten. Damals waren nicht so gut, obwohl normal immer die DDR die stärksten waren. Aber die haben damals mit Prenzl und Dotzauer und was lange oder was da noch war, die haben nicht so mitgehalten mit uns. Also die, wo ja noch immer die Ostdeutschen dominiert haben, die letzten, also was die 76, 80, immer eigentlich ein Wehling, der da die Goldmedaille gemacht hat von den.
Eine Frage zu 1988 noch. Du gewinnst diese Medaille. Du hast dir vielleicht Gold erhofft. Es ist Silber geworden. Ich glaube, du hast dich trotzdem gefreut. Sag mir bitte, wenn es nicht so war. War das dann für dich, was ist das die überwiegende Emotion gewesen? War es jetzt eine Erleichterung, dass du es geschafft hast, oder war es wirklich die pure Freude?
Also noch einmal, weil ich weiß nicht, das war dann, gehen wir nochmal zu der Geschichtsgruppe von Calgary, der letzte Wettkampf. Das war eigentlich der Samstag das Springen gewesen und am Sonntag war der Lauf. Dann war der Samstag das Skispringen, da war Wind und sie haben es absagen müssen. Da hat man gesagt, okay, gut, wir müssen das am allerletzten Tag machen. Der Wetterbericht war ganz okay. Dann sind wir am allerletzten Tag, und zwar ganz in der Früh, war das Springen. Und Und da war ich, da bin ich eigentlich, jeden Sprung war ich der Weiteste, ja. Mhm. Nur einen Sprung war ich statt, ich war zweimal, glaube ich, zweimal 90 oder sowas, und einmal bei einem Sprung war ich 86 Meter. Und genau bei diesem 86 Meter Sprung ist der Hippolyt Kempf, 84 Meter Kopf. Der ist immer 84, 84, 84, ja. Und genau das haben mir die 4 Meter gefehlt. Jetzt hat er für den 84er auf die 86er natürlich wesentlich mehr Punkte gehabt.
Ja.
Durch das war der Rückstand nicht mehr fast 2 Minuten, sondern nur mehr 1 Minute 10 auf mich, auf die 15 Kilometer. Und das war, wo ich dann gesehen habe, ui, ich weiß, der ist ziemlich stark und so Dings, und ich muss da vorne alleine Tempo machen, und womöglich haben die Schweizer immer super Material, und das ist da genau eingetroffen. Genau, um die paar Sekunden beim letzten Anstieg ist er dann zugekommen und hat mich einfach überlaufen. Und ich bin dann gesehen, okay, ich bin dann reingefahren und habe eigentlich ein riesen Frei gehabt, dass ich einfach die Einzelmedaille gemacht habe. Das war Silber sicher, hat man gemeint, okay, ich mache vielleicht die Gold, aber man muss mit denen man muss eine Demut sein oder auch dankbar sein, dass man das macht. Ja, von dem her muss ich sagen, war das eine tolle Sache. Und der Hippolyt Kempf ist ja eigentlich ein Freund, ein Schüler von Stams McKenna, wie man so gut kennt. Und ich habe natürlich dann in diesem Jahr die restlichen Weltcup fast alle gewonnen, glaube ich, dann danach. Also der Hippolyt hat davor nichts gewonnen und danach nichts gewonnen. Also erst ein paar Jahre später hat er dann Weltcup-Springen gewonnen. Ja. Und ich habe dann damals noch 1988 das erste Mal den Gesamtweltcup erreicht.
Ja, da muss ich eine ganz kurze Anschlussfrage stellen. Es gibt ja Leute, die sagen, auch Skifahrer, die sagen, Gesamtweltcup ist mir wichtiger als eine Medaille bei Weltmeisterschaften. Vielleicht ist es nicht bei Olympia, weil eine Olympia alle 4 Jahre ist. Wer beides hat, hat leicht reden. Du hast beides. Was ist dir dann im Nachhinein betrachtet wichtiger gewesen?
Ha, da wird echt viel diskutiert. Gerade gestern war ich bei der 50-Jahr-Feier von Olympischen Spielen 76 in Innsbruck, war so ein Podium-Diskussion. Da ist genau um dasselbe diskutiert worden. Gell? Was ist wichtiger? Der Gesamtweltcup, sicher sagt jeder Sportler, das ist der Gesamtweltcup, klar, du bist über die ganze Saison und so, ist natürlich toll, aber wenn ich zum Beispiel, jetzt Olympia ist einfach anders, das ist für jeden wert, gell? Das ist ganz egal, mit wem du redest, mhm. Irgendwo mit einem Brasilianer oder mit einem Amerikaner oder mit irgendwann sagst du, okay, ich war bei Olympia und ich habe eine Medaille gemacht. Oh, Dings, geil, toll, da bist du was, da toll, da bist du Olympia. Da bist du einfach, da hast du einfach, das ist die Wertigkeit der Welt. Oder ja. Jeder Sportler oder jede Sportart kann sich mit einer Olympiateile identifizieren. Der weiß, okay, das heißt was. Ein Weltcup-Sieg, ja, es gibt so viel Weltcup, so viel Dings im Was oder wie auch immer. Olympia ist was anderes. Und das, mir passiert es ja immer das Gleiche, wenn ich mich irgendwie vorstelle, ja, was hast denn du gemacht? Dann sage ich, ja, ich habe 4 Olympiamedaillen gemacht, als erstes sage ich das. Dann sage ich, ja, okay, ich bin Weltmeister, Vize-Weltmeister, als zweites. Und dann sage ich, ja, okay, und zweimal habe ich sogar einen Weltcup gewonnen. Also an dritter okay. Stelle ist eigentlich dann der Weltcup.
Mehr oder ja, weniger. Das sind ja ganz, ganz klare Prioritäten.
Ja.
Psst, das wandelnde Glossar hier. Michael Hatschiew, geboren am 5. Oktober 1963 in Innsbruck, zweimaliger Disziplinen-Weltcup-Sieger über die 1500 Meter im Eisschnelllauf, zweimaliger Medaillengewinner auch in Calgary, nach der aktiven Karriere in die freie Wirtschaft geglitten, wie früher auf den Kufen durch die engen Kurven.
Hat sich mit dem Gewinn der Olympischen Medaillen 1988 in deinem Leben gravierend etwas verändert? Ist es irgendwas, wovon du jetzt noch zehrst? Was passiert mit einem, wenn man olympische Medaille gewinnt?
Es ist schon irgendwo, es ist eine gewisse Einzigartigkeit, weil es gibt nicht so viele, die olympische Medaillen gewinnen. Im Eisschnelllauf in Österreich schon gar nicht. Und damals mit meiner Popularität ist das natürlich schon ein Riesending gewesen. Im Nachhinein einerseits natürlich als Entree, um irgendwo hinzukommen, sehr hilfreich, vor allem eben, wenn man nicht Skifahrer oder Fußballer ist, weil du hast natürlich als Eisschnellläufer nachher nicht einmal ansatzmäßig ausgesorgt, sondern du musst natürlich schauen, wie du auch oder was du machst, nicht, damit du deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Und da war das natürlich schon anfänglich schon ein Vorteil. Allerdings kein Vorteil und einen kleinen Nachteil. Du bist natürlich durch diesen Gewinn, also durch diesen, du stehst am obersten Treppchen, nicht, und kriegst eine Medaille, wirst von vielen hochgejubelt. Also du bist also kein, unter Anführungszeichen, Normalo mehr, sondern du bist halt Olympiamedaillengewinner, und das macht dich natürlich einem spezielleren Menschen, wo du auch nicht mehr alles tolerierst oder alles annimmst und möglicherweise schon, also ein bisschen überheblicher bist in gewissen Ansichten und Tatsachen wie ein anderer, was dich möglicherweise dann auch blockiert, weil du sagst, naja, also das mache ich jetzt nicht.
Psst, das wandelnde Glossar hier. Ernst Vettori, geboren am 25. Juni 1964 in Hall in Tirol, zweimaliger Gewinner der Vierschanzentournee, 15 Weltcupsiege im Skispringen, 5 Medaillen bei nordischen Weltmeisterschaften, Gold im Einzel und Silber in der Mannschaft bei Olympia.
Das nächste war dann Calgary, da war ich dann schon mit zu der, ja, schon zum erweiterten Medaillenkandidatenkreis gehört habe. Und da hat mich ehrlich gesagt der Wind fertig gemacht, dass man da jeden Tag verschoben hat, wieder heimgefahren ist. Also die ganze Situation war so, dass ich mit meiner Anspannung für diese olympische Geschichte, ich bin dann schon wieder miert worden. Und okay. Da hab ich dann eigentlich meine Kraft verloren. Es hat mich zu sehr belastet, da dauernd zu warten und dass es nicht losgegangen ist.
Aber wir haben jetzt ja auch vor kurzem erst wieder gesehen, in Falun hat es einmal wieder eine Kleinschanze gegeben. Und bei Weltmeisterschaften gibt es auch kleine Schanzen. Wer Ernst Vettori nicht mehr vor Augen hat als Skispringer, einer der ganz, ganz großen Stilisten, damals natürlich noch parallel gesprungen, wobei ich glaube, in deinen späteren Jahren bist du dann auch aufs V umgestiegen. Aber dieses Springen von der Kleinschanze, hättest du dir damals als junger Mann oder in der Blüte deiner Zeit, war dir eher das, bei der Kleinschanze kommt es ja wirklich auf jeden Zehntel Punkt an, auch von den Sprungrichtern, war dir da die kleine Schanze eher gelegen oder eher die Großschanze?
Das spielt also für mich spielt das keine Rolle, ob Skispringen auf der Klein- oder auf der Großschanze, anders ist es dann beim Skifliegen. Da war meine Technik wirklich nicht geeignet, also die Skifliegerei ist mir nicht so gelegen, aber ob es jetzt eine Großschanze ist oder eine Kleinschanze ist, ist heute wie damals komplett wurscht, weil der Kraft gewinnt auf der Kleinschanze und gewinnt das Skifliegen. Und der, was zweiter wird, ist der Landeschek genauso. Also diese Spezialisierung Kleinschanze und Großschanze, die gibt's eigentlich nicht. Aber es wird oft drüber geredet und es gibt schon Typen, die einen starken Absprung haben. Zu der wir auch gehört, die auf der Kleinen vielleicht leichte Vorteile haben, aber nochmal, das braucht man auf der Großschanze genauso. Also diese Spezialisierung, nur Kleinschanzen gibt es ganz sicher nicht. Damals nicht und heute auch nicht.
Du hast Andreas Felder angesprochen, ihr seid ja als Duo, 1980 waren es Hubert Neuper und Armin Kogler, auch irgendwie ein Duo. Und dann hat es immer geheißen, okay, jetzt kommen die zwei Neuen, die Jungen, das ist der Andi Felder und das ist der Ernst Vettori. Habt ihr euch ergänzt? Habt ihr euch gegenseitig gepusht? Wie war das Verhältnis? Also natürlich im ORF haben sie uns immer erzählt, die besten Kumpel. Vielleicht wart ihr das auch, aber wie hat sich das sportlich, was hat dir der Andi Felder sportlich gegeben und umgekehrt?
Ja, da muss man eigentlich damit anfangen, dass wir im gleichen Dorf aufgewachsen sein. Also wir beide stammen aus Absam, Nähe Hall in Tirol. Und wir kennen uns also schon vor dem Skispringen. Und durch das Skispringen haben wir uns natürlich, aber da waren noch mehrere Kumpels dabei. Also da hat es nur meinen Bruder gegeben, da hat es um die 20 Buben gegeben, die Ski gesprungen sind. Und wir sind halt dann übrig geblieben bis zur Nationalmannschaft. Und wir sind auch in Stammschule gegangen beide. Also wir haben einen gemeinsamen Lebensabschnitt gehabt, schon vor dem Skispringen und natürlich dann während dem Skispringen und jetzt auch nach dem Skispringen. Also das ist was ganz Besonderes. Und dass wir beide dann so gut waren sein, das ist natürlich umso schöner gewesen. Und was schon stimmt, dass wir uns ergänzt haben, weil er ist vom Typ her ganz anders wie. Auch seine Sprungtechnik ist ganz andere, wie meine war. Und wir haben uns schon gegenseitig also immer mit Tipps auch unterstützt. Also wir haben auch immer das Zimmer geteilt. Und wie der dann aufgehört hat, hat mir ganz sicher was gefehlt.
Psst, das wandelnde Glossar hier. Christoph Langen, geboren am 27. März 1962 in Köln. Fünffacher Weltmeister im Zweier, zweifacher Weltmeister im Vierer. Olympisches Gold in Nagano und Salt Lake City. Dazu noch zwei Bronzene.
Ich frage auch ein bisschen in die Richtung, wenn wir nochmal einen ganz kurzen Schwenker zurückmachen. Calgary 1988, vielleicht nervt sie die Frage auch, aber da gab es ja diese jamaikanische Bobmannschaft. Von einem Sprinter angeführt, der sich da irgendwie gedacht hat, okay, das machen wir jetzt. Jetzt so viele Jahre später, wie habt ihr das damals irgendwie gesehen, beurteilt und wie jetzt mit diesem großen Abstand hat sich diese Beurteilung geändert?
Nein, also wir haben das ja sehr, sehr, also natürlich am Anfang haben wir ein bisschen schmunzelnd das aufgenommen, ja, mhm. Jamaika, Bob-Team. Aber man muss sagen, wenn man dann mehr in der, ich muss sie ein bisschen in Schutz nehmen, weil das war ja immer so Jamaika, ja, die sitzen irgendwo in einem Eck und rauchen eine und setzen dann in den Bob rein und ja, fahren dann irgendwie runter. Das war überhaupt gar kein, das gab es überhaupt nicht, sondern das waren relativ professionelle Sportler, die aus dem Leichtathletikbereich kamen. Und haben versucht haben, jetzt in eine fremde Sportart reinzukommen. Und Jamaika, gut, da gibt es keinen Schnee. Ja, das ist natürlich nochmal spektakulärer. Und die haben sich ja da damals schon super vermarktet und haben auch in meinen Augen, damals war das auch von uns auch so aufgenommen worden, also sehr viel für die Popularität unseres Sports getan. Ja, weil Cool Runnings, das kennt man fast auf der ganzen Welt. Wenn man sagt, was machst du sportlich? Dann sagst du Bobfahrer. Dann sagen die, Bobfahren, was? Bobsledding, was ist es? Ja. Dann sagst du, ja, Cool Runnings. Ah, Cool Runnings. So. Und das ist natürlich schon ein Mehrwert, den die damals halt schon geschaffen haben für uns. Inzwischen ist es ja etabliert. Die fahren teilweise im Europacup sehr erfolgreich. Dieses Jahr haben wir schon Nordamerikans Cup gewonnen. Dieses Jahr fahren im Weltcup relativ erfolgreich. Also sie sind auch sehr professionelle Sportler, keine Frage. Sarajevo!
Ja, Christoph Langen. Sehr, sehr unterhaltsam. Da kommt noch mehr von Christoph Langen und Holger, er hat angesprochen Cool Runnings, diesen Film, der dann in die Kinos kam, der ein großer Erfolg war. Mhm. Und ich habe mir gedacht, eigentlich so wahnsinnig viele Filme über Sportler gibt es ja gar nicht. Eddie the Eagle hat auch einen Film bekommen, der war auch in Calgary dabei. Und für mich der prägende Olympia-Film ist fast, obwohl das gar keine Olympischen Spiele waren, aber James Bond in tödlicher Mission, wo man eben in Cortina unterwegs war. Ja, der gute Biathlet aus der DDR, dessen Name mir für den Moment entfallen ist, aber vielleicht kommen wir noch drauf. Für Cool Runnings, da ist die Kuriosität. Eddie the Eagle ist eine Kuriosität. Es gibt einen ganz schlechten Film über Franz Klammer, 1976, der ist noch nicht ganz so alt. Mhm. Aber warum gibt's generell so wenig, auch in Europa, finde ich, die europäische Filmszene ist an Sportthemen sehr, sehr dünn.
Ja, gute Frage. In den Klammerfilm bin ich neulich reingerutscht. Ich glaube, der läuft jetzt bei Netflix. Das ist ja wirklich nicht besonders gut. Also als Spielfilm, glaube ich, kommt es mir so vor, als wäre der Sport als Ereignis, als eigenes Ereignis, ist viel spannender und aufregender und stärker verglichen mit dem Spielfilm. Der Spielfilm hat immer verliert was. Es gibt übrigens auch Unterschiede da. Ich würde sagen, es gibt diese wunderbare Geschichte über Tonya Harding, über die wir auch noch sprechen, die Eisläuferin. Me Tonya heißt der Film oder I Tonya. Der ist wirklich grandios. Aber ich finde auch, dass es kaum gute Sportspielfilme gibt. Was es natürlich aber immer wieder gibt, sind unfassbar gute Sportdokumentationen. Das darf man auch nicht vergessen. Also ich habe neulich, das hat jetzt führt uns ein bisschen weiter weg, nur aber als ein Gedanke, wer je mit Maradona sich beschäftigt hat, sollte sich fast jede Sportdokumentation über Maradona anschauen. Das ist grandios, das ist wirklich überragend. Spielfilmmäßig finde ich es auch so, dass ich glaube, da ist die Sportart an sich, also so geht's mir, da finde ich den Sport immer packender als das, was dann daraus sozusagen entwickelt wird künstlerisch. Cool Runnings fand ich hab's mir auch angeschaut, aber ich bin, ich liebe Sportdokumentationen. Ich finde es toll, wenn jemand es schafft. Klar, ich bin Reporter, ich versuche das ja auch irgendwie ranzukommen an die Leute, irgendeinen Aspekt zu finden, den ich noch nicht kenne, wenn jemand wirklich sich einer Person nähert, das finde ich überragend. Spielfilme sind für mich, also ich sage mal so, ich würde jetzt auch nicht zum Publikum gehen, was unbedingt hineingeht, um einen Sportfilm zu schauen. Und übrigens, es gibt bei bestimmten Sachen ja auch so, das erzählen die immer, es gibt ja zum Beispiel in Deutschland, dass eine Fußballnation ist, noch nicht mal kaum Fernsehfilme, die sich mit Fußball auseinandergesetzt haben, weil, das hat mir mal einer gesagt, das ist unfassbar schwierig, Fußball, also die Bewegung im Fußball, filmisch darzustellen, ohne peinlich zu werden. Das wirkt dann immer eigen. Es gibt, glaube ich, in ganz Deutschland nur zwei Vorabendserien seit 1970, die sich mit Fußball beschäftigt haben. Eine davon natürlich Manni der Libero, wird jeder von uns kennen, Tommy Orner, legendär. Das war's dann aber auch schon.
Habe ich sogar gelesen, das Buch Manni der Libero. Ja. Und ich finde auch übrigens das Wunder von Bern, so sehr der Film gefeiert wurde, aber auch das ist schwierig.
Ja, also, absolut, finde ich genau, finde ich auch, ja.
Calgary, ja. 1988, also Cool Runnings, das kann man sich anschauen an einem verschneiten Dezemberabend irgendwo, aber man sollte sich jetzt nicht zu viel davon erwarten und auch den Film über Eddie the Eagle, über diesen Skispringer, der durch seine dicken Brillengräser brilliert hat, auch eine Geschichte. Man muss sie kennen, die Geschichte. Und natürlich zum Schluss, jetzt ist es mir doch wieder eingefallen, Erich Kriegler ist selbstredend der Biathlet aus dem 12. offiziellen Bond-Film in tödlicher Mission. Das war's für diese Woche. Wir hören uns schon bald wieder zu Albert Will 1992.